Jahreslosung für 2014 habt ihr vielleicht in den letzten Tagen schon mal irgendwo gehört und gelesen. Ein paar Monate zurück, so im August ist normalerweise die Zeit, wo für mich als Pastor das dazugehört, langsam mal anzufangen, darüber nachzudenken, wie eigentlich das nächste Jahr gestaltet werden soll. Ja, das fängt früh an, denn manches muss lang vorbereitet werden. Im August gehört dann so eine Zeit dazu, einfach Gott suchen, sich nach ihm ausstrecken, viel lesen, fragen, Herr, wo möchtest du hin? Damit ich dann im nächsten Schritt im September dann mit in die Ältestensitzung reingehen kann. Da reden wir dann als Älteste miteinander, wo möchte Gott mit uns hin? Da hat Gott schon im August zu meinem Herz geredet. Und es war mir relativ klar, dass so eine Richtung für dieses nächste Jahr sein wird, dass es da um Jüngersein gehen wird. Um das ganz alltägliche Nahesein bei Jesus und ihm nachfolgen. Wir haben dann im September eine Möglichkeit genutzt, eines der vielen Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben ein Gemeindeprofil gemacht, das haben wir schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Ist immer ganz interessant, was da rauskommt und woran man dann als nächstes arbeiten muss. Und das hat sich bestätigt. Denn die Punkte, wo wir dran arbeiten müssen, die fallen genau in diese Bereiche, beim Nahesein bei Gott. Da geht es um ganz alltägliche Dinge, wie Gottes Wort zu lesen, im Gebet ihm nahe zu kommen und sich von ihm inspirieren zu lassen, das dann reinzunehmen in seinen Alltag. Das sind Dinge, die Gott auch über dieses Werkzeug, dieses Gemeindeprofils in unsere Mitte reingelegt hat. Und dann, als es dann so im nächsten Schritt dazu ging, dann zu sehen, wie setzen wir das dann ganz praktisch um, auch in unseren Gottesdiensten in dieses Jahr, da kommen dann auch mal so Fragen zu, wie zum Beispiel, was ist denn eigentlich die Jahreslosung 2014? Und dann heißt die ausgerechnet, nahe bei Gott zu sein, ist mein Glück. Das passt. Gott hat dreimal auf ganz verschiedene Art und Weise zu uns geredet. Und ich glaube, das ist ein Zeichen für uns, ein Grund für uns, uns mit diesem Thema näher zu beschäftigen in diesem Jahr. Und es ist der Anfang vom Jahr, wo solche Dinge wie Losungen wieder ganz aktuell werden, wo viele Christen jetzt so ihr Jahreslos ziehen. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich euch mal alle reingelegt. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Da hatte ich lauter gleiche Lose. Ja, und bei allen stand das Gleiche drauf und es war dann für mich lustig zu sehen, als am Sonntag zwei reinkamen und mir ganz aufgeregt erzählt haben, dass sie das Gleiche losgezogen haben. Und ich dann gesagt, ja, vielleicht möchte Gott euch ja damit was sagen. Ja? Irgendwann haben es dann alle gemerkt, dass überall das Gleiche draufsteht. Dieses Jahr spiele ich mit offenen Karten, habe ich beschlossen. Wenn Gott dreimal redet, dann glaube ich, es ist Grund genug, uns nicht ablenken zu lassen, sondern uns mit dem zu beschäftigen, was er sagt. Und deswegen bekommt ihr von mir alle ein Jahreslos, da steht überall das Gleiche drauf. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Psalm 73, Vers 28. Und ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, ein ganzes Jahr lang, dann haben wir schon jede Menge Programm. Ich habe die am Mittwoch schon verteilt, an Neujahr. Ein paar haben sie schon beim Adventskalender bekommen. Ein paar haben sich, glaube ich, auch so bedient. Also ich hatte mal 200, was locker reichen müsste. Inzwischen ist der Stapel schon ziemlich geschrumpft. Eigentlich müsste er reichen, wenn alle diejenigen, die schon eins haben, keines mehr nehmen. Ja? Wenn es doch nicht reicht, dann stelle ich nochmal welche nach. Aber eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es reicht. Ich gebe die einfach durch und wer noch keins hat, darf sich eins nehmen. Am besten in die Bibel reinlegen, so als tägliche Erinnerung daran, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dass Gott jeden Tag wieder neu durch diesen Vers reden kann. Ich gebe die einfach mal weiter auf zwei Seiten. Genau, und damit sind wir schon beim nächsten Stichwort. Der Bibel. Es ist so der Höhepunkt unseres Gottesdienstes, wenn wir miteinander Gottes Wort lesen. Ich weiß nicht, wer dabei war, als wir das mal erklärt haben, wie wir uns Gottesdienst feiern am Sonntagmorgen vorstellen. Das hat so zwei große Höhepunkte, um die sich der ganze Gottesdienst drum gestaltet. Der eine große Höhepunkt ist, wir hören auf Gott in seinem Wort. Das ist das Genialste überhaupt, dass wir Gottes Wort haben und dass Gott direkt zu uns reden kann durch dieses Wort. Auch die Predigt ist letztlich nichts anderes mehr als nochmal erklären von dem, was wir gerade gelesen haben in Gottes Wort. Der zweite Höhepunkt kommt dann nach der Predigt in der Anbetungszeit. Da kommt das Gegenstück, das ist, wir antworten Gott auf das, was er gerade zu uns geredet hat. Und das heißt, wir kommen jetzt gleich zu einem der schönsten und zentralsten Momente dieses Gottesdienstes. Und weil uns dieses Jahr dieses persönliche, nahe bei Gott sein und das persönliche aus seinem Wort lesen ganz wichtig sein wird und ein wichtiges Thema werden wird, haben wir euch ja schon in den letzten Wochen eingeladen, doch bitte eure eigene Bibel mitzubringen, dass sie euch beschäftigt. Und ich habe gesagt, ich trug keinen Bibeltext ab mehr im Predigtzettel. Ein paar haben sich heute Morgen schon gefreut, dass da so ein langer Text drin steht, und haben gesagt, ist da doch ein Bibeltext drin, und haben dann festgestellt, dass das gar kein Bibeltext ist, sondern nur eine Erklärung, dass es heute keinen gibt. Uns ganz wichtig, bring deine eigene Bibel mit. Ich habe es extra reingeschrieben, ob Buch, Smartphone oder Tablet, das ist ganz egal. Ja? Also ob du das auf Papier liest oder ganz modern elektronisch. Jetzt warten wir, bis die Kinder da ganz schnell durchgegangen sind. Und ganz schnell funktioniert nicht noch nicht ganz. Gut, haben wir das geschafft. Ob du die Bibel auf Papier oder elektronisch liest, spielt keine Rolle. Lies sie. Hab deine eigene Ausgabe, die dich begleitet. Und wie gesagt, wenn du gar nichts anderes hast, dann gibt's ab nächste Woche die Verschenkbibeln für 2 Euro. Oder du gehst mal diese Woche zum Rudert und holst dir eine schöne Bibel, suchst dir was Schönes aus. Wenn du heute Morgen gar nichts dabei hast, da hinten im Regal hat's ein paar. Also wer schnell ist, kann da jetzt eine ergattern. Nicht geschenkt zum Mitnehmen, aber heute Morgen zum Mitlesen, weil es, wie gesagt, hier keinen Text gibt. Und weil uns das auch ganz wichtig ist, dieses Persönliche, wollen wir das ein Stück weit weiter reinbringen dadurch, dass wir verschiedene Leute den Bibeltext lesen lassen aus ihrer eigenen Bibel. Damit fangen wir heute Morgen an. Heute Morgen liest uns die Babette den Bibeltext. Und du darfst in deiner Bibel mitlesen. Das gibt's natürlich jetzt auch, führt dazu, dass das wahrscheinlich bei dir ein bisschen anders klingt, als die Babette das gleich vorliest, weil es ganz unterschiedliche Übersetzungen gibt von der Bibel. Manche stören sich dann daran, wenn da vorne was anderes gelesen wird, als bei mir drin steht. Ich würde mich davon nicht stören lassen. Im Gegenteil, ich glaube, dass es was ganz Wertvolles ist, wenn man diese verschiedenen Übersetzungen sieht und vergleichen kann. Und oft sagen gerade die Unterschiede ganz viel darüber aus, wie das zu verstehen ist, dieses Wort, das hier übersetzt wurde aus einer ganz alten Sprache. Und deswegen hören wir jetzt gespannt hin, wenn die Babette uns heute Morgen Psalm 73 vorliest, passend zur Jahreslosung. Bitte schön.
Guten Morgen, ich lese heute aus der Hoffnung für alle vor. Wir hören heute aus Gottes Wort ein Lied Asafs. Gott ist gut, Psalm 73. Gott ist gut zu Israel, zu allem, die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich allen Glauben aufgegeben, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut. Obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist, ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft, sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Es hängt ihnen an den Lippen und glaubt alles, was man ihm vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch? Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein, ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist da schon am Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich mein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Wenn ich an Gott denke, fange ich an zu seufzen. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzerrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott, alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich. Deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen.
Rede zu uns durch dein Wort. Lass es tief in unsere Herzen hineinsprechen und Frucht tragen. Veränder du uns durch das, was du reden möchtest. Amen. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ein halber Vers aus diesem langen Psalm, Vers 28, wer genau hingeschaut hat, nur die erste Hälfte dieses Verses. Das hat ein bisschen eine Geschichte, diese Jahreslosung. Also wenn ihr vorher dachtet, ich bereite mich lange vorher auf das neue Jahr vor, dann solltet ihr mal den ökumenischen Arbeitskreis Bibellese sehen, die solche Dinge wie die Jahreslosung oder diese Jahresbibellesepläne herausgeben. Die haben die Jahreslosung für 2014 im Jahr 2011 gezogen und festgelegt. So lange Vorlauf braucht es, damit sich dann die ganzen Verlage darauf einstellen können und alles vorbereiten. Und zwar, normalerweise wird also 3 Jahre vorher diese Jahreslosung festgelegt und dann wird sie überall veröffentlicht und normalerweise in der Luther-Übersetzung. Da ist es ein ganz bekannter Vers, Psalm 73, Vers 28. Wenn ihr den hört, dann werdet ihr das gleich merken. Bei Luther heißt es, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkünde all dein Tun. Das ist doch ein eingängiger und guter Vers. Und trotzdem hat man sich damals nach einiger Diskussion festgelegt, 2014 ausnahmsweise nicht die Luther-Übersetzung zugrunde zu legen, sondern die Einheitsübersetzung, in der das steht, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das hat einen Grund und der Grund liegt darin auch mit drin, dass dieser Vers in der Einheitsübersetzung noch anders anfängt. Und jetzt muss man sagen, so ganz viele Posterverlage und alles, die was jetzt gemacht haben mit dem Vers, die haben dann die Jahreslosung nochmal gekürzt, was eigentlich nicht der Absicht der Verfasser entspricht. Eigentlich fehlen da am Anfang nämlich noch 2 Worte, neben diesem so ein bisschen fast romantischen, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Der Vers fängt in der Einheitsübersetzung so an. Ich aber, und dann kommt ein Gedankenstrich, und dann steht da, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und dieses Ich aber war der Grund, dass man diese Übersetzung gewählt hat. Weil es denen, die den Vers ausgesucht haben, wichtig war, zu zeigen, dass das Zentrale dieses Verses ein großes Aber ist. Ein großes Aber gegenüber dem gewöhnlichen anderen Lebensstil, der andere Werte und andere Wege zum Glück widerspiegelt. Dass es um einen alternativen Lebensstil geht. Auf der Suche nach dem Glück sind viele. Auf der Suche nach dem Glück sind eigentlich alle. Nach einem Lebensinhalt, der irgendwie zufriedenstellt. Diese Suche nach dem Glück ist so wichtig, dass sie in großen Dokumenten der Neuzeit, wie zum Beispiel der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, sogar als Grundrecht der Menschen festgeschrieben wurde. Ja? Also als sich damals, so Ende des 18. Jahrhunderts, die Vereinigten Staaten von ihrer Kolonialmacht von England losgesagt haben, da haben sie dieses Dokument geschrieben und es fängt damit an zu sagen, wir glauben, dass jedem Menschen von seinem Schöpfer unveräußerliche Rechte zugestanden werden. Und dann werden die aufgezählt, dass zu diesen Rechten das Leben, Moment, Life, was ist das nächste weiß nicht mehr, habe ich vergessen, in Pursuit of Happiness. Und das Streben nach Glück ist jedenfalls das dritte. Freiheit, genau. Life, Liberty and Pursuit of Happiness. Also Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Sagen, das sind Grundrechte, die der Schöpfer dem Menschen zusteht. Das ist was, was das Leben des Menschen überhaupt ausmacht. Diese Suche nach dem Glück. Und Wege dazu gibt es jede Menge. Bücher dazu gibt es wie Sand am Meer. Vorschläge, wie man dieses Glück finden kann, gibt es mindestens so viele, wie es Menschen gibt. Und wahrscheinlich noch deutlich mehr. Aber mit all den vielen Wegen kommt meistens relativ schnell die Feststellung, dass da ziemlich viele Sackgassen dabei sind. Und dass man nicht immer, wenn man sich aufmacht, das Glück zu suchen, dann auch das Glück findet. Demgegenüber steht das Ich aber dieser Jahreslosung. Weil sie einen anderen Weg aufzeigen will. Einen, der sich grundlegend unterscheidet von jedem anderen Weg, der angeblich auch zum Glück führt. Dem einzigen Weg, wie man ein erfülltes Leben finden kann. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das heißt, ich möchte dich in diesem Jahr einladen auf eine Reise. Die Reise zum Glück. Dahin, wo man es wirklich findet, und die gleichzeitig eine Reise sein wird, an den aufregendsten Ort, den es im Universum überhaupt gibt, nämlich direkt in die Nähe Gottes. Ja, das kann natürlich jeder sagen. Glücksversprechen gibt es wie Sand am Meer. Und das ist jetzt nur ein weiteres. Aber ich behaupte, aus diesem Psalm kann man schon rausfinden, wo das denn den Unterschied macht. Wo denn tatsächlich Glück liegt in der Nähe Gottes. Schauen wir mal rein, was der Psalmschreiber denn so erlebt. In diesem Psalm gibt es ja schon mal ein Ich aber. Das steht im Vers 2, ganz am Anfang dieses Psalms. Da steht, ich aber, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Das ist ein Ich aber der ganz anderen Sorte, das hier steht. Der gibt es offen zu, in meinem Leben läuft nicht alles rund. Auch in meinem Glaubensleben nicht. Da gibt es Zweifel. Da gibt es Probleme, die mir zu schaffen machen. Und zwar nicht nur so vorübergehend zu sagen, naja, da gibt es noch eine ungeklärte Kleinigkeit, sondern das macht mir so zu schaffen, dass es mich beinahe zu Fall gebracht hätte. Es gibt ganz große Dinge, die liegen mir schwer auf dem Herzen, die, und das finden wir raus, wenn wir weiterlesen, die verstehe ich einfach nicht. Und dann folgen all diese Verse, wo er den Zustand der Welt beschreibt, wo es den schlechten Leuten gut geht und den guten Leuten schlecht, wo eigentlich alles umgekehrt funktioniert, wie man es eigentlich erwarten sollte, wo die Gottlosen triumphieren und die Gläubigen leiden. Wo moralisches Handeln und Hingabe zu Gott zu gar nichts zu führen scheinen. Wo Erfolg scheinbar wo ganz anders liegt. Die Welt ist ungerecht. Wer letzten Sonntag Tatort geschaut hat, hat dort die ganz tiefe und biblische Feststellung gehört, es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Ja, das brauchst du, wenn du die Psalmen liest, die sagen das auch. Ja? Und Psalm 73, keine Ausnahme. Es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist so ein Satz, den man immer wieder hört. Und eigentlich ist ja der Satz an sich schon vermessen, denn das letzte Wort, das müsste man ehrlicherweise gleich mal streichen. Ich verstehe die Welt nicht mehr, das klingt ja so, wie wenn ich sie irgendwann mal verstanden hätte. Tatsache ist, diese Welt, da gibt es nichts zu verstehen. Die funktioniert nicht so logisch, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn du in die Bibel reinschaust, findest du ganz schnell raus, warum nicht. Weil die Welt eigentlich anders geschaffen wurde. Weil Gott sich das eigentlich alles ganz anders vorgestellt hatte, bis die Menschen ihren eigenen Weg gewählt haben. Und die Welt ganz wörtlich aus den Angeln gehoben haben. Die Schöpfung zerstört, alles kaputt. Ohne Gott geht es in eine falsche Richtung. Ohne Gott läuft alles schief. Ich verstehe die Welt nicht, weil es nichts zu verstehen gibt, weil sie unverständlich, unlogisch und einfach kaputt ist, diese Welt. Und das kann einem ganz zu schaffen machen. Ach, schreibt Asaph, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von der Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um das alles zu begreifen. aber es war zu schwer für mich. Wie viele fromm klingende Erklärungen gibt es für den Zustand dieser Welt? Die versuchen, irgendwie eine Lösung zu schaffen von diesem Ganzen, für dieses Ganze. Die versuchen, mit ein paar netten Bibelversen das irgendwie dieses ganze Unverständnis wegzuwischen und das alles wieder schön zu reden. Die einzig ehrliche Feststellung ist die, die Asaf hier trifft. Ich dachte nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Es gibt keine Art und Weise, wie wir mit unserem Verstand plötzlich diese Welt wieder gerade biegen können, einen Sinn machen aus all diesem Ganzen, denn der Sinn ist mit der Ankunft der Sünde in dieser Welt verloren gegangen. Es wäre deprimierend, wenn der Psalm hier aufhört. Aber dann kommt wieder ein Aber. Es war zu schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Und dann wendet sich das Blatt. Vielleicht ein paar Worte zum Heiligtum. Wir reden von einer Zeit, wo Asaf einer der Männer war, die den Dienst im Tempel getan haben, wo der Tempel als zentrales Heiligtum in Israel der Ort war, wo man hingegangen ist, um Gott zu begegnen. Anders war das nicht möglich. Und wenn Menschen in Israel dann versucht haben, an anderen Orten auf andere Art und Weise Gott zu begegnen, dann ist das normalerweise in Götzendienst ausgeartet. Gott hat auch ganz klar gesagt, dass er das nicht möchte, sondern er möchte, dass die Menschen zu diesem zentralen Heiligtum kommen und auf ganz bestimmte vorgeschriebene Art und Weise Gott begegnen. Das ging damals auch nur über Mittelsmänner. Die Priester, die von Gott gesalbt waren dafür, Bindeglied zu sein zwischen Gott und den Menschen. So war das damals. Was wir nie vergessen sollten, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen altem Bund und neuem Bund, altem Testament und neuem Testament, dass der alte Bund vor allem da war, um hinzuweisen auf die Notwendigkeit des neuen Bundes, weil befriedigend ist das ja nicht, wenn man in irgendein Tempelgebäude muss, um da sozusagen seine Botschaft für Gott abzugeben, aber nicht direkt, sondern da kommt dann jemand und sagt, ja, ist okay, ich richte es Gott aus, ne? Und dann kommt der neue Bund, dann kommt Jesus Christus, Gott selber kommt in die Welt und nicht in den Tempel. Ganz entscheidend, gerade haben wir Weihnachten gefeiert. Er kommt nicht in den Tempel, sondern er kommt dahin, wo die ganz gewöhnlichen Menschen sind. Und als dieser Jesus das Zentrale tut, wozu er gesandt wurde von Gott, als er am Kreuz stirbt für unsere Sünde, da passiert in diesem Moment, als er stirbt und als er den größten Sieg der Geschichte erringt, da passiert was ganz Entscheidendes, da zerreißt im Tempel der Vorhang, der die Menschen draußen gehalten hat aus dem Allerheiligsten. Und wenn du das Neue Testament weiterliest, dann sagt man dir zu, wir haben jetzt durch Jesus Christus freien Zugang zu Gott. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir brauchen kein spezielles Gebäude mehr. Auch dieses Gebäude brauchen wir nicht, um zu Gott zu kommen. Es ist uns ganz nützlich. Wir sind Gott sehr dankbar für dieses Gebäude, in dem wir uns treffen können als Geschwister, um miteinander uns Gott zuzuwenden. Wenn wir das Gebäude nicht hätten, könnten wir das auch draußen auf der Straße oder bei jemand im Wohnzimmer oder einfach irgendwo anders. Denn wir sind nicht mehr gebunden an solche Orte. Wir sind nicht gebunden an irgendwelche Riten, gebunden an die Gottesdienstzeit 10 Uhr Sonntagmorgens, da kann man zu Gott kommen, ja? Sondern wir können das in jedem beliebigen Moment, weil an jedem beliebigen Ort, weil Jesus Christus den Weg für uns freigemacht hat. Das ist ganz zentral und diesen Gedanken sollten wir mit reinnehmen, wenn wir hier lesen, so ging, bis ich dann zu Gottes Heiligtum kam. Bis ich dann nahe zu Gott kam, auf die Art und Weise, wie es damals ging und die für uns heute wesentlich einfacher und offener ist. Es war zu schwer für mich zu begreifen, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Was passiert denn hier? Asaf hat die Welt angeschaut und er hat das Zentrale, was er gesucht hat, nicht gefunden, nämlich Gerechtigkeit. Er sagt, diese Welt ist unverständlich. Ich kapiere das nicht. Warum gibt es hier keine Gerechtigkeit? Und dann kam er zu Gott. Und Gott hat ihm die Augen geöffnet. Gott hat ihn plötzlich weiter blicken lassen als auf das, was so für ihn sichtbar war rund um ihn her. Er hat ihm gezeigt, dass es eine Perspektive gibt, die darüber hinausgeht. Plötzlich hat Asaf festgestellt, es gibt doch noch Gerechtigkeit. Plötzlich hat er festgestellt, auch wenn die Welt heute keinen Sinn macht, so macht sie doch auf lange Sicht, in Gottes Perspektive, dann doch wieder Sinn. Gott kommt und gibt der Welt einen Sinn. Gott kommt und macht das Ganze wieder heil. Er macht was draus. Wenn ich die Welt nicht mehr verstehe, dann erweitert Gott meine Perspektive. Zu ihm kann ich kommen und kann was Neues entdecken. Wenn ich die Welt nicht mehr verstehe, erweitert Gott meine Perspektive. Da war mein Weltbild vorher schon manchmal sehr naiv. Da war ich doch überzeugt, ich habe die Welt durchschaut. Ich weiß schon, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir so meine Erklärungen zurechtgelegt. Bei Gott verblassen all diese Erklärungen. Wenn ich bei Gott ankomme, dann kriege ich einen neuen Blick auf das Ganze. Gottes Blick, der oft ganz überraschend anders ist. Ich kann da nicht weggehen und kann sagen, jetzt verstehe ich die Welt. Ganz ehrlich, ich verstehe die Welt noch immer nicht. Aber ich verstehe, dass Gott größer ist und dass er einen Plan hat und dass er eine andere Sicht auf die Dinge hat und dass es sich lohnt, bei ihm zu bleiben und seinen Blick auf die Dinge zu gewinnen. Wenn ich die Welt nicht mehr verstehe, dann erweitert Gott meine Perspektive. Und dann geht's weiter. Asaf schreibt, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, und da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Da geht es um Emotionen. Da geht es darum, um was das alles mit mir macht. Diese Welt und was ich erlebe in meinem Leben, was so auf mich einstürzt, was ich auch gar nicht immer kontrollieren kann. Was mir so begegnet. Ich war verbittert und tief verletzt. Sicher kennen wir auch diese Momente, wo es uns einfach zu schwer wird. Weil ich sage, ich kann nicht mehr. Warum dieses Ganze? Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir, schreibt Asaf. Warum eigentlich wie ein Tier? Vielleicht wie jemand, der einfach nur instinktiv auf das Ganze reagiert. So aus dem Bauch raus, so meine Reaktion. Ich bin jetzt wütend, ich bin enttäuscht, ich bin verzweifelt, ich bin verbittert. Kann das alles sein? Lohnt sich das dann überhaupt noch, mit Gott zu leben? Und warum greift er nicht ein in meinem Leben? Warum tut er das nicht, worum ich ihn schon so lange bitte? Warum macht er die Dinge nicht anders? Warum schafft er mir nicht Gerechtigkeit? Warum verändert er die Situation nicht? Das sind Emotionen. Dinge, die uns helfen im Leben, Sachen irgendwie einzuordnen, aber die manchmal auch deutlich zu kurz greifen. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Es gibt ja eigentlich ein ganz entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier in der Bibel. Beide von Gott geschaffen, zu beiden hat er gesagt, das ist gut so, als er es geschaffen hat. Aber das Entscheidende ist, dass Gott dem Menschen seinen Geist als Atem einhaucht. Das müsste eigentlich einen Unterschied machen. Der Mensch müsste eigentlich damit die Dinge aus Gottes Sicht sehen und anders damit umgehen. Aber der Mensch hat ja entschieden, ich will ohne Gott mit den Dingen fertig machen. Und dann kommt wieder ein Aber. Aber schreibt Asaf, nun bleib ich für immer bei dir. Und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Zwei Dinge findet er hier bei Gott. Zum einen findet er die Hand Gottes, die ihn einfach bei der Hand nimmt. Die ihn annimmt mit den Emotionen, mit den Fragen, mit allem dem, was mir auch immer wieder zu schaffen macht. Wo ich nicht fertig werde damit. Und Gott sagt, komm zu mir. Ich nehme dich an der Hand. Bei mir darfst du dich sicher fühlen. Bei mir darfst du bleiben und ich halte dich. Und was sagt Jesus dazu? Und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Aber da kommt noch mehr. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Denn diese Hand Gottes wird nicht nur dargestellt als was so Statisches an einem Ort, wo Gott halt dasteht und mir die Hand hält und da ist es gut und solange ich hier bleibe, ist alles in Ordnung, aber da draußen ist die böse Welt. Nein, dieser Gott, der mich an der Hand nimmt, heißt das, der geht mit mir vorwärts. Der hat einen Plan und das Ende dieses Planes steht schon fest. Das heißt, wenn ich zu ihm komme, dann muss ich gar nicht mehr so emotionsgesteuert und instinktiv irgendwie selber meinen Weg durch die Welt finden, und dabei doch das Glück immer wieder aus dem Auge verlieren. Sondern wenn ich zu ihm komme und nahe bei ihm bleibe, an seiner Hand, dann weiß ich, er hält und führt mich. Und er bringt es zu einem guten Ende. Wenn ich verletzt und verbittert bin, nimmt Gott mich an der Hand. Das ist doch genial, das zu wissen. Wo ich verletzt und verbittert bin, nimmt Gott mich an der Hand. Und damit sind wir immer noch nicht am Ende. Wen habe ich im Himmel außer dir, fragt Asaf. Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt. Oh, jetzt kommen wir in bekanntes Gebiet. Ja? Wir kommen so an die Grenzen des menschlichen Daseins. In die Momente, wo mir die Kraft fehlt. Wo ich nur sage, ich habe nichts. Ich habe nichts mehr. Wo ich krank bin, wo ich schwach bin, wo ich mit den ganz realen Dingen dieses Lebens wie Alter und Tod konfrontiert wird, wo ich abbaue, wo es Dinge gibt, mit denen ich einfach nicht fertig werde, die ich auch nicht kontrollieren kann, die mich unaufhaltsam weiter da reinbringen, wenn meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt. So gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Dann lass den Körper halt verfallen. Dann akzeptieren wir das halt, dass es ein normaler Teil des Lebens auf dieser Seite des Todes ist. Aber Gott gibt meiner Seele Halt. Die kann nicht verfallen, solange er dabei ist. Gott richtet mich innerlich wieder auf, auch wenn es äußerlich nur bergab gibt. Und mehr, sagt Asaf, mehr brauche ich nicht. Solange ich bei ihm bin, habe ich alles, was ich brauche. Und das mit Langzeitgarantie. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Das weiß ich. Oh, wie lassen wir uns oft von diesen äußerlichen Dingen beeinflussen. Wie viel macht es uns aus, dass wir nicht alles kontrollieren können? Wie viel macht es uns aus, dass wir nicht jünger werden, sondern die meisten von uns doch irgendwann älter? Wie viel macht es uns aus, dass wir nicht immer gesund sind? Dass unser Körper nimmer so funktioniert. Ja, meiner auch nimmer. So wie ich 20 war, ja? Genau. Ich war am Anfang letzten Jahres mal beim Psychotherapeuten, also Quatsch, beim Physiotherapeuten, nicht beim Psychotherapeuten. Das Psychologin habe ich daheim, das brauche ich keinen. Genau. beim Physiotherapeuten, ne? Und als wir so im Gespräch waren, da sagt er mir, naja, also das ist was ganz Normales, dass die Gelenke des Menschen mit zunehmendem Alter immer steifer werden. Er sagt, wenn Sie es nicht glauben, dann schlagen Sie einfach mal einen Purzelbaum. Ich habe es dann lieber nicht versucht. Dann könnt ihr ja mal daheim dann probieren, ja, wie das geht mit dem Purzelbaum. Ja? Dann können wir nächstes Mal vergleichen. Das sind einfach Tatsachen im Leben und wir halten die uns oft auf. Asaf sagt, ich komme zu Gott. Ich komme nahe zu ihm und dort findet meine Seele Halt. Egal wie schlecht es mir geht, egal wie schwach ich bin, egal wie kaputt und krank ich mich fühle, egal wie unaufhaltsam auch das Ende des Lebens näher rückt. Wenn ich an die Grenzen des Lebens stoße, und die sind nicht immer nur beim Tod, sondern das Leben hat viele Grenzen an vielen verschiedenen Seiten. Wenn ich an die Grenzen des Lebens stoße, ist Gott mein unbegrenzter Halt. Bei ihm gibt es keine Grenzen. Und diesem grenzenlosen Gott begegne ich dann, wenn ich ihm nahe komme. Zusammenfasst Asaf das alles mit dieser Aussage, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Da wo andere Lebensentwürfe und Lebensmodelle oft in Sackgassen führen, keine Möglichkeit geben, mit den Schwierigkeiten, den Unerklärlichkeiten dieser Welt umzugehen. Da, wo anderes oft zu Verbitterkeit und zu Verbitterung und Verzweiflung führt. Da, wo anderes mich oft so unverhofft auf die Grenzen des Lebens stoßen lässt und mich richtig hart dran stoßen lässt. Da sagt Asaf, ich finde mein Glück in der Nähe Gottes. Und ich glaube, das wird sich lohnen, dieses Jahr dorthin zu reisen, zu entdecken, wie viel Glück es zu finden gibt in der Nähe dieses Herrn. Und dazu möchte ich euch einladen auf eine Reise das ganze Jahr über in die beglückende Nähe dieses Gottes, die allein glücklich macht. Wir werden da weiter dranbleiben in den nächsten Wochen. Jetzt machen wir erstmal Allianz-Gebetswoche, dann die nächsten zwei Wochen. Aber wir werden uns ganz viel darüber unterhalten, was eigentlich Glück ist. Was es eigentlich heißt, wenn Gott mir nahe ist. Und wo sich eigentlich die Nähe Gottes befindet. Und dann werden wir ganz lange uns damit beschäftigen, wie wir da eigentlich hinkommen in die Nähe Gottes. Und entdecken, wie viel Glück es dort zu finden gibt. Und wie viel geniale Möglichkeiten es gibt, diesem Gott nahe zu kommen. Kommt ihr mit dieses Jahr auf die Reise zu ihm? Dann fangen wir jetzt an und lassen uns einladen von Gott. Jesus, ich danke dir, dass wir durch dich Gott nahe kommen dürfen. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Wir möchten ganz bewusst am Anfang dieses Jahres uns neu ausrichten lassen auf dich hin. Wir möchten ganz bewusst für dieses Jahr beschließen, dass uns andere Wege zum Glück, andere Ideen, wie man Glück findet, wie Leben erfüllt sein kann, nicht interessieren. Wir wollen die ganzen Sackgassen gar nicht mehr ausprobieren, sondern wir möchten dieses Jahr bewusst neu täglich in deine Nähe kommen. Danke, dass du uns dort begegnest. Danke, dass du dort zu unserem Glück wirst. Amen.